meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich wieder einmal Markus Beuter. Wir plaudern übers Powerlifting, über Training an sich, seine persönliche physische Entwicklung und was er für eine spektakuläre Wettkampfplanung für dieses Jahr hat. Und natürlich reden wir auch über eure Fragen und beantworten diese sehr, sehr umfangreich. Ich wünsche euch gute und spannende Unterhaltung mit einer weiteren Folge mit Markus Beuter. Ja, willkommen zurück zu Stronger Than You Podcast. Heute mit einem meiner und einem eurer beliebtesten Gäste überhaupt, Markus Beuter. Markus, schön, dass du dir die Zeit wieder einmal genommen hast an einem Sonntagmorgen, wie gehabt am alten Sendeplatz.
Ja, welcome back an alle, die mich hier aus dem Format kennen und was heißt, sich die Zeit genommen hat. Also, wenn der Boss fragt, Markus, wollen wir mal wieder eine neue Aufnahme recorden? Ja, klar, dann ist das für mich oberstes Gebot. Da habe ich natürlich mega Bock drauf.
Vielen Dank. Das weiß ich auch zu schätzen und ich bin auch froh, wenn es immer klappt. Die Zeit ist ja immer sehr, sehr knapp. Als erste Frage, Markus, bei dir, wie läuft es bei dir persönlich im Training? Das sind die Fragen, die dann immer gleich an mich bezüglich deiner Person herangetragen werden. Man kann sich ja anhand von Instagram auf dem Laufenden bei dir halten. Also ich sag jetzt mal, kraftmäßig sieht man es eh, Form ist mehr als gut und dein Gewicht hältst du auch konstant. Also wie kann man es einschätzen? Läuft, oder?
Ja, würde ich sagen. Und was mich besonders freut, ich habe jetzt wieder nach vielen Jahren Pause, habe ich jetzt ein konkretes Ziel. Ich habe mich jetzt für Ende Juli, für den 27. Juli, habe ich mich auf einem Kraft-3-Kampf-Wettkampf endlich mal wieder angemeldet. Der findet bei uns hier in Süddeutschland, in Isny findet der statt, unter der Flagge des Clubs Dominating Barbell. Kann man sich online auch mal ein bisschen angucken. Da fährt so langsam ein bisschen die Werbemaschinerie sich hoch. Das ist noch so ein kleines, unabhängiges Meet, das ist verbandsunabhängig, also sprich, da kannst du jetzt nicht den Landes- oder deutschen Rekord oder sowas verbessern, aber es findet unter dem normalen Verbandsreglement statt. Es gibt einen kompletten Kraft-3-Kampf und es gibt noch die Möglichkeit, Bench-Only zu machen. Ich hatte mich zuerst nur für Bench-Only angemeldet. Ich dachte, ach, come on, ich will es einmal auch erleben, wie Frank the Bank, einfach nur mal fürs Bankdrücken irgendwo hinzugehen. Hatte dann aber schon Bock, eigentlich den kompletten KDK zu machen und bin jetzt über die Warteliste in den kompletten KDK reingerutscht. Das heißt, Ende Juli kann ich mal in allen drei Lifts wieder komplett performen mit dem neuen Körpergewicht und habe jetzt halt auch einen dementsprechenden Fokus, was meine Trainingsplanung betrifft. Und das ist schön. Da haben wir alle was davon, weil da lerne ich wieder selber wieder ein paar neue Dinge, kann das wieder kundtun, kann darüber reden und dann ist das nicht nur für mich ein Mehrwert, auch wahrscheinlich noch für andere, die vielleicht mal wieder mit dem Wettkampfgedanken spielen oder vielleicht überhaupt mal einen Wettkampf machen möchten und da irgendwie Bock drauf haben. Ja.
Wann ist der Wettkampf? Wann wird das sein?
Wir haben, der ist Ende Juli, das ist das letzte Juli-Wochenende, 27. Das findet in Isny statt, das ist im Allgäu. Ist von mir aus jetzt nicht so hölleweit zu fahren, nicht so wie sonst, dass du dann immer nach Norddeutschland oder in den Osten rüberfahren musst. Also ist ja immer eh das Verrückte, ne? Wenn du so als Familienmensch irgendwie Bock hast, ein, zwei, drei Mal im Jahr irgendwelche Kraft-3-Kampf-Veranstaltungen als Aktiver zu besuchen, hey, da fährst du halt echt für ein paar Versuche irgendwie durch Deutschland einfach und du, klar, du kennst es aus deinem Sport auch, riesen Aufwand für halt, okay, da hast du jetzt halt ein bisschen was gemacht, also es ist ja nicht jeder gleich so, dass er auf irgendeiner internationalen Veranstaltung gleich dabei ist oder sowas, aber es sind halt immer die kleinen regionalen Veranstaltungen mal und dann ist vielleicht mal eine deutsche und die findet halt immer nie dort statt, wo du wohnst, so ist das meistens.
Nee. Also wir hatten mal das große Glück, dass eine Zeit lang die internationale deutsche Meisterschaft von der GNBF in Ulm stattgefunden hat, was ja wirklich nur eine Stunde Fahrzeit war, auch mit dem Zug. Aber ansonsten, guck mal, wir datteln jetzt hier komplett zweimal zu Tante Trude nach Buxtehude, buchstäblich. Ja, also wir sind am 13.04. sind wir in Bad Fallingbostel zur Newcomer und am 4.05. sind wir zur International German Championship in Walsrode. Das liegt ganz nah beieinander. Da kriegst du schon so ein bisschen das Gefühl, dass der Berend Breitenstein sich die Wettkämpfe am liebsten direkt vor die Tür legt. Ja, da mag auch was dran sein, aber dagegen spricht, dass dann die Deutsche im Herbst wieder in Germersheim ist, also weit im Süden, auch wieder weit weg von uns. Es geht heute, und das muss man sehen, warum sind solche Veranstaltungen in so kleinen Orten? Einfach darum, weil die Locations günstiger sind. Ne? Weil wenn du in einer großen Stadt sowas veranstalten würdest, würdest du natürlich mehr Zuschauer reinziehen. Das ist auch ganz klar. Es wäre zentraler. Es wäre von der Orga her auch mit Sicherheit nochmal eine ganze Idee leichter. Nur der Haken an der Sache ist, eine Halle in München oder eine Halle in Hamburg, die kann halt keiner bezahlen. Ne? So ein Verband dann schon gar nicht. Und wenn es dann über einen Verein dann läuft, so wie du es jetzt hast, Dominated Barbels, ne? Hast du gesagt, heißen die Jungs,
Genau,
ne?
Dominating Barbell,
Dominating Barbel.
ja. Aber kannte ich
Und
bis dato auch nicht. Also die haben sich auch neu aufgestellt und ja, das ist jetzt mal so ein kleiner Versuch, was Neues zu starten.
ja, das ist ja dann auch spannend. Ja, was peilst du an? In welcher Gewichtsklasse willst du starten? Bis wie viel Kilo? Und was hast du als Dreikampfziel und was hast du als Bench-Only-Ziel?
Ich glaube, die machen sich's relativ unkompliziert, was ich immer ganz nett finde. Das kennt man noch von so klassischen Nicht-Verbandsturnieren wie dem Bembleman, der auch 20 Jahre lang stattgefunden hat. Man macht einfach über 90 und unter 90 Kilo. Finde ich ganz charmant. Dann hast du nicht so dieses ganze Gewichtsklassenreglement. Also es gibt natürlich trotzdem eine Relativwertung, was natürlich obligatorisch immer dazu gehört. Aber dann hast du nicht so dieses, das ist nee, die 74er Klasse, 83er, 93er, 105er und so weiter. Die sind dann oftmals auch nicht so riesig, die Turniere, dass du dann da jede Klasse einzeln für einen Run voll bekommen würdest. Also sprich, da werden wahrscheinlich ein Drittel der Leute werden über 90 sein und zwei Drittel der Leute unter 90, gehe ich davon aus. Es ist ein bisschen ein Newcomer-Turnier, das heißt, da werden die Leute auch noch nicht so große Brocken sein. Da bin ich wahrscheinlich mit einer der ältesten Teilnehmer mit Ü40. Und wenn ich 80 Kilo antrete. Also ich selber tue für mich so, als wäre es ein Gewichtsklassenverbandsturnier. Das heißt, ich peile auch für die Waage die 92,9 an, also sprich, dass ich die 83er Klasse safe hätte. Und dann schaue ich mal, wie es läuft. Also bei der Kniebeuge sollte auf jeden Fall eine 2 davor stehen. Wie groß das dann danach sein wird, weiß ich nicht, ob das 200, 205 werden, 210, das wäre natürlich mit 83 Kilo, wäre das für mich schon eine absolut neue Bestleistung, aber ist nicht unrealistisch, wenn ich mir jetzt meine Zahlen angucke.
Sie haben bei
Also,
83 Kilo Körpergewicht, ne?
ja, bei 83
Dann,
Kilo
ja.
Körpergewicht plane ich schon eine Raw-Kniebeuge von auf jeden Fall 200 und ein paar zerquetschte im dritten Versuch. Das wäre schon fantastisch. Bei der Bank, da wird alles drin sein zwischen 152,5 und 160. Also darauf arbeite ich steil hin. Das ist auch absolut realistisch. Also ich drücke die 150er im stabilen Zweierbereich. Von dem her mit einem ordentlichen Wettkampftaper noch dazu müsste das schon passen. Und ja, das Kreuzheben. Also im Training läuft das ganz gut. Da bin ich ja bei Zahlen jenseits der 230, 245 und das für Zweier. Also wenn da dann im dritten Versuch dann noch eine 230, 240 stehen würde, wenn du dann schon Bank und Kniebeuge jeweils drei Versuche in Büchern hast, dann wäre ich noch so mit einem 230, 235 Kreuzheben, wäre ich eigentlich ganz cool. Die 250 müssen dieses Jahr fallen. Ob die auf einem Wettkampf fallen, weiß ich nicht. Aber das wäre so jetzt für ein Comeback nach ein paar Jahren, wäre das für mich echt richtig, richtig gut. Würde ich mich arg darüber freuen. Ich mache es auch mit dem alten Trainingspartner, mit dem ich auch schon seit 1000 Jahren zusammen habe, der auch krankheitsmäßig immer mal wieder Schwankungen hatte. Das ist wirklich echt ein taffer Hund. Der hat auch nicht die einfachste Krankheitsgeschichte, Autoimmungeschichte am Laufen und ist einfach ein taffer Typ und hat jetzt auch Bock, wieder sich für was vorzubereiten. Wir beide in Verbindung, das pusht sich gegenseitig ein bisschen und da wird das ein richtig netter Event werden, denke ich mal.
Also da kann man dir nur die Daumen halten, dass das so läuft. Ich bin gespannt natürlich auf das Gesamtergebnis und auch was in der Bench Only läuft. Und ja, ich mach mir da bei dir keine großen Sorgen. Das wird hundertprozentig gut sein. Sag bitte noch mal das Datum. Markus.
Das ist, also ich hoffe, ich habe es jetzt nicht falsch, das letzte Juli-Wochenende,
27.
27. Juli, ja.
In Isny. Und wann geht das los?
Ich habe noch keine Zeitpläne gesehen und nichts. Ich habe noch kein Schedule gesehen. Das ist wohl alles an einem Tag. Also das, der gesamte Event ist auf einen Tag gelegt. Und wann es genau anfängt, weiß ich nicht. Ich würde über Social Media sowas dann auch ein bisschen begleitend veröffentlichen. Falls da irgendjemand sagt aus der Nähe, ach ja, komm, schaue ich mir mal was an, gehe ich auch mal hin, dass man da ein bisschen weiß, wie, wo war es. Ne? Aber jetzt ist ja auch erst März, also die haben noch ein bisschen Zeit für Promotion. Wenn du da jetzt zu viel machst, weiß das wahrscheinlich bis im Sommer keiner mehr. Oder es nutzt sich ab, wenn man das zu oft zeigt.
Ja. Also ich geb das hier auch mal bei mir gerade mal ein, weil das ist natürlich außerhalb der Wettkampfzeit und dann hätte man eine ganz gute Gelegenheit, sich zu sehen. Aber das ist nie Neutrauchburg, gell? Das fiel mir nämlich sofort ein.
Also ich kenne nur ein Isny und wenn ich das in den Routenplaner eingebe, dann steht dahinter immer Allgäu. Also
ja, das ist, ja, genau. Isny Neutrauchburg ist das.
Dein Hobby ist es, deine Freunde und Familie so richtig zuzutexten? Dann hat Simon Mobile, der Mobilfunkanbieter von Waschbär Simon, den perfekten Mobilfunkvertrag für dich. Denn Simon Mobile bietet satte 12 GB schon ab 8,99 Euro im Monat. Und wenn es ein bisschen mehr sein darf, entscheide dich doch einfach für 17 oder 27 GB im Monat. Egal was du wählst, du kannst dich jeden Monat flexibel neu entscheiden und bekommst zum Start nur für kurze Zeit nochmal ein 100 GB Geschenk obendrauf. Kündigen oder einfach mal eine Pause einlegen geht bei Simon Mobile ebenfalls monatlich ganz flexibel. Und das ist noch nicht alles, gibst du auf simonmobile.de oder in der App den Code PODCAST2 beim Vertragsabschluss ein, gibt es nochmal jeden Monat 2 GB zusätzlich on top. Nochmal der Code PODCAST2, die 2 als Zahl geschrieben. Das Angebot ist nur bis zum 13. Mai 2024 gültig, also worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt's auf simon.link/podcast.
Genau. Ja, sind von München aber leider auch verkackte 3 Stunden Fahrzeit. Das ist ja der Wahnsinn.
Ja. Wow, das ist gefühlt gar nicht so weit weg
gewesen. Nee, ist eigentlich auch nicht. Ja. Ist eigentlich auch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das 7-mal umsteigen ist. Ne? Ja, so ist es auch. Also da hat man, das ist eine ganz interessante Zugfahrt bis Augsburg, von Augsburg nach Röthenbach. Von Röthenbach dann nach Isny im Allgäu. Ja.
Um Gottes Willen, wenn ich das mit den Öffis machen müsste, da, ja.
Ja, also das ist schon verrückt, aber vielleicht gibt es da auch mal noch was anderes. Ich habe das jetzt mal kurz gecheckt. Da gibt es mit Sicherheit auch noch andere Möglichkeiten.
Ja. Ja, was noch dazu sagen möchte, was bei solchen kleinen, nicht verbands angegliederten Turnieren immer sehr angenehm ist, da gibt es vorher auch immer eine Equipment-Schau, also sprich dein Gürtel und deine zu benutzende Ausrüstung wird auch geprüft, deine Kniestulpen, deine Handgelenksbandagen, dein Gürtel, eventuell auch deine Schuhe. Und da wird einfach nur geschaut, entspricht es dem Reglement, aber es wird nicht geschaut, ob es die aktuellen Vertragspartner der IPF sind. Also sprich, wenn du standardmäßig die richtigen Stulpen hast, aber es steht jetzt ein Hersteller drauf, den jetzt die IPF gerade nicht per Klüngelei mit in den Pool genommen hat, weil einfach dementsprechend viele Dollars über den Tisch gegangen sind, dann kannst du das trotzdem machen. Weil der Einstiegspreis für solche Turniere ist ja dann oftmals, dass ein Freizeittrainierender seit ein, zwei Jahren trainiert, hat immer noch seinen ersten Kraft-3-Kampfgürtel, den er sich mal irgendwo günstig geschossen hat und hat halt das Equipment, das er verwendet. Und dann möchte er nicht nochmal 300 Euro in neues Equipment investieren müssen, nur weil der Ausrichter sagt, nee, den Gürtel kannst du nicht nehmen. Der ist zwar von den Maßen korrekt, aber er entspricht halt nicht den Herstellern, mit denen wir jetzt hier die Lizenzvereinbarung haben. Same für die Kniestulpen. Dann hast du dir irgendwann mal im Strength Shop, hast du dir deine Kniestulpen günstig geschossen oder sonst wo. Die kannst du dann nehmen. Da musst du dann nicht die High-End-Produkte von SBD oder Inzer kaufen. wo du dich dann fragst, oh, kaufe ich gerade eigentlich hier einen neuen Gürtel? Ach nee, das sind nur Kniestulpen. Wow, die kosten trotzdem 80 Euro. Krass, wo der Sport hingegangen ist. Ne? Und das ist immer, finde ich, ganz angenehm und sollte man immer noch dazu sagen, weil also für junge Leute, ne, mit nicht viel Geld, wo man sich gerade den Sport an sich leisten kann, dann nochmal ins Equipment zu investieren für jetzt mache ich mal einen Wettkampf, das finde ich dann auch nicht den richtigen Ansatz.
Aber auf jeden Fall eine interessante Sache. Und da kann ich dich ja sowieso nur ermutigen als Wettkampfathlet. Ich habe mir das jetzt mal notiert und werde versuchen, das einzurichten, dahin zu kommen. Ja. Und bei Scham, ich weiß jetzt nicht ganz im Vorhinein, was da bei mir jetzt aktuell auch ist, aber das sehen wir dann. Ich habe mir das Datum mal notiert. 27. für alle, die sich für einen gepflegten Powerlifting Kraft-3-Kampf interessieren, in Isny im Allgäu, unser lieber Gast Markus Beuter am Start in den Dreikampf insgesamt und natürlich in der Benchpress. Ja, da ist natürlich jetzt schließt sich ganz interessanterweise automatisch die Frage an, wie bereitest du dich darauf vor? So lange ist es bis dahin nicht. Wir haben jetzt Mitte März, April, Mai, Juni, das sind Juli, das sind irgendwo 4,5 April, Mai, Juni, Juli, das sind ungefähr 4,5 Monate, ne, wenn ich richtig gerechnet habe. Das ist schon auch eine Zeit, die man braucht, um sich entsprechend vorzubereiten. Ne?
Also ist für mich jetzt perfekt eigentlich, weil ich kann jetzt meinen finalen Vorbereitungsplan, den kann ich jetzt tatsächlich zeitlich auch so umsetzen, wie ich mir das vorstelle, mit sogar noch einer Pufferwoche, wo ich noch entscheiden kann, ist das eine aktive Trainingswoche oder wird nochmal im Vorbereitungscycle, wird nochmal ein strategischer Deload eingebaut werden, da ja die Intensitäten hochgehen. Und witzigerweise ist der Load, der so anstrengend ist im Powerlifting, also viele sind volumensensibel, aber manche sind auch intensitätssensibel. Und ich kann über längere Zeit mit einem höheren Volumen trainieren, brauche da eher weniger einen Deload. Also Volumen kann ich ganz gut abtolerieren. Aber wenn die Intensitäten über eine gewisse Zeit hoch liegen, was sich halt nicht vermeiden lässt, ne? Kraft ist einfach spezifisch in diesem Sport und je niedriger die Wiederholungszahlen sind, umso spezifischer ist das auch. Du kannst eine Vorbereitung nicht mit 5er und 6er Wiederholungen machen, das geht nicht, da muss runter in den 4er, 3er, 2er Bereich gegangen werden. Folglich ist die Last auf der Hantel relativ hoch, folglich müssen sich passive Strukturen und zentrales Nervensystem irgendwie immer ein bisschen wieder bis zur nächsten Einheit erholen. Und wenn sich das dann einfach akkumuliert über die vielen Wochen in der Vorbereitung, macht hier ein Intensitäts-Deload schon einigermaßen Sinn. Nicht zu übertrieben, also jetzt nicht eine Woche komplett aufgehen, aber das würde schon den Athleten oder mir auf jeden Fall einiges bringen, weil du akkumulierst sonst einfach diesen zentralen Nervensystem-Stress. Meistens dort, wo einfach das zentrale Nervensystem angesiedelt ist. Und das ist, surprise, surprise, in deiner Wirbelsäule einfach. Also der Bereich zwischen Halswirbelsäule und Lendenwirbelsäule, der ist halt extrem gefordert. Also in der Vorbereitung ist das bei mir nie ein Knie oder eine Schulter oder eine Hüfte. Es ist immer der zentralste Bereich. Entweder wird der mittlere Rücken oder der untere Rücken wird irgendwann müde. Und das kennt jeder, wenn du die Kniebeuge aus dem Rack herausnimmst und du merkst, what the fuck, warum ist das so schwer heute? Das sind doch nur 80% von meinem 1RM. Und du hast es noch nicht mal gebeugt, du hast es nur rausgehoben, bist einen Schritt nach hinten gegangen, hast dich positioniert und du denkst, es ist verdammt nochmal schwer. Und wenn das der Fall ist, dann weißt du, klar, da ist jetzt einfach wirklich viel akkumulierter Stress auf deinem Wirbelsäulenapparat drauf und das kriegst du dann auch nicht mit aktiver Recovery, kriegst du das auch nicht komplett in den Griff. Aber da ist auch jeder tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Das liegt vielleicht auch einfach am alten Männersyndrom. Das ist jetzt eine Vorbereitung, die ich jetzt über 40 mache. Die letzte Vorbereitung, da war ich noch in meinen 30ern, hat vielleicht dann auch nochmal damit ein bisschen was zu tun. Aber nochmal zu deiner eigentlichen Frage, bevor dieser lange Monolog stattgefunden hat. Die Wettkampfvorbereitung mit diesen 14 Wochen, die ist für mich eigentlich optimal. Ich verwende mein System, mit dem ich jetzt die letzten 2 Jahre gearbeitet habe, das ich immer wieder voranentwickelt habe und mit dem jetzt auch total stimmig und zufrieden bin. Und dann gehe ich davon aus, dass das auch soweit passen würde. Also ich mache keine Experimente. Ich mache das, was ich jetzt die letzten 2 Jahre auch konstant gut praktizieren konnte und dann auch immer gegen Ende vom Cycle dann ganz gute Kraftwerte hatte und das pushe ich jetzt einfach bis zu einem Wettkampf. Es gibt noch zwei spezifische Vorbereitungswochen und die dritte Woche dann ist dann einfach nur noch die Taper-Woche, wo du dann vorm Wettkampf dein Volumen nochmal runterfährst und deine Intensität, um halt wirklich richtig frisch zu sein, dass sich nochmal so ein bisschen Ermüdungserscheinungen gelegt haben, dass du optimal, wenn man jetzt von Superkompensation reden möchte, dass die Superkompensation oder die verzögerte Superkompensation dann zum Wettkampftag eintritt. Und ja, du magst dieses Wort überhaupt nicht, aber es wäre dann einfach die Peak Performance. Zwei Wochen vor dem Wettkampf bist du auch schon stark, aber du bist stark mit angehäufter Ermüdung. Und so hast du nochmal die Möglichkeit, diese angehäufte Ermüdung etwas abzubauen, aber deine Kraft bleibt dir erhalten. Somit sehr gute Voraussetzungen für den Tag X, wo du abliefern sollst.
Mhm. Ja.
Ja. Also das ist ja der konkrete Unterschied zum Bodybuilding. Der Bodybuilder sieht am Tag seines Wettkampfes am besten aus, ist aber, was seine körperliche Performance betrifft, am schwächsten. Ein Powerlifter ist es eigentlich genau umgekehrt. Der sieht am Wettkampftag eher ein bisschen schlechter aus als in der Saison, da das Training erst der vorangegangenen Wochen wenig hypertrophielastig war, sondern sehr viel im schweren Bereich. Also bist nicht mehr ganz so pumpt. Aber du bist halt am stärksten. Deine Peak-Performance ist dann halt in diesem Zeitraum am stärksten. Deine ästhetische Erscheinung ist vielleicht nicht ganz so, wie es sonst unterm Jahr vielleicht sein könnte. Und da muss man es aber, und das ist der Punkt, den muss man dann klarkriegen. Wenn du dann im Herzen immer noch der Bodybuilder bist, ne, mach bitte nicht bis zum Tag deines Wettkampfs immer noch deinen Bodybuilding-Style. Also den kannst du lange in die Vorbereitung mit reinnehmen, ist völlig in Ordnung für Ausgleich und strukturelle Balance. Aber bash jetzt nicht noch in den letzten drei Wochen alles aus deinem Nacken drücken, aus deinem Latziehen, aus deinen Curls, aus deinen Trizepsübungen und dann noch aus deinen isolierten Beinbizepsübungen alles raus. Das kriegst du sonst nicht weggeneriert.
Ja. Wie wirst du es denn mit dem Essen machen? Wie wirst du es ernährungstechnisch angehen? Weil das ist ja mit Sicherheit auch eine Sache, die viele Krafttraining-Interessierte jetzt auch beschäftigt. Wie geht man sowas esstechnisch an? Wie ist da dein Plan? Wie isst du aktuell überhaupt? Ja, das ist auch eine Frage, die schon an mich mehrfach herangetragen wurde.
Ich habe jetzt die luxuriöse Situation, dass ich dieses Körpergewicht in Verbindung mit diesem niedrigeren Körperfettgehalt, dass ich das jetzt schon seit über zwei Jahren halte, habe ich den Vorteil, ich kann jetzt eigentlich in die Vorbereitung reingehen und esse, so wie ich es jetzt, sage ich mal, im letzten Jahr auch gemacht habe. Ich muss eher sogar ein bisschen darauf achten, dass ich nicht zu viel abnehme, da das Training einfach nochmal von der Leistung her nochmal ein bisschen anziehen wird. Also ich kann es im Prinzip aber wahrscheinlich durchgehend so fahren. Ist meistens auch jemand, der im 83-Kilo-Bereich liegt, ist das eher mal der Fall. Schwerere Athleten haben dann oft das Ding, wenn sie in der 93er oder der 104er Klasse sind. Je nachdem, wie groß sie sind, müssen sie dann halt Richtung Wettkampftag immer noch ein Gewichtsabbau ein bisschen mit auf dem Schirm haben. Also wenn du halt bei 98 Kilo die ganze Zeit trainierst und trittst in der 93er Klasse an, dann musst du halt irgendwie gucken, dass du noch ein bisschen runterkommst, weil du kannst ja nicht alles mit einem Watercut machen. Das funktioniert nicht. In Deutschland und in Europa findet das Powerlifting in erster Linie unter dem Reglement der IPF statt. Das heißt, es gibt ein Einwiegen nur wenige Stunden vor Wettkampf. Du hast kein 24 Stunden Einwiegen, was ja nochmal ein völlig anderes Game ist. Also wenn ich abends um 7 komplett dehydriert mich wiegen lasse und am nächsten Tag ist der Wettkampf, ja, da kann ich nochmal locker 3 Kilo runterziehen. Einfach nur durch Wassermanipulation und guck, dass ich mich dann über Nacht wieder auflade. Das funktioniert relativ gut. Aber hier musst du einfach mit dem, was du jetzt auf der Waage hast, gefühlt 3 Stunden später auf der Plattform stehen. Da ist jetzt nicht viel Zeit für Refeed und nochmal Zeit für großartig Rehydrieren. Funktioniert nicht. Außer du willst Gefahr laufen, dass du dich in der Kniebeuge vielleicht übergeben möchtest, wenn du dann dir noch den Wanst vollschlägst. Das ist meistens keine zielführende Entscheidung.
Also schon einfach auch ein ganz routiniertes Programm. Ich fragte aber noch mal genauer rein, weil das wirklich Leute genauer wissen wollten, wie Markus Beuter denn tatsächlich ist. Du hast das jetzt so erzählt, als wenn dein Ernährungsplan schon ein offenes Buch wäre für alle, aber dass du vielleicht mal so einen kurzen Querschnitt gibst und sagst, so schaut mein Frühstück und der Rest der Mahlzeiten aus, damit die Leute sich einfach auch ein Bild machen können, wie funktional ist das Ganze. Ja.
Also so der Der Überblick wäre der, es ist tägliche Durchschnittsmenge Kalorien, liegen im Bereich von 3800 Kalorien. Der Ansatz ist Low Carb. Powerlifting in der Form, wie ich trainiere, ist nicht wahnsinnig glykogenlastig. Das betrifft dann einfach nur noch ein bisschen meinen Ergänzungskram, der im Hypertrophiebereich stattfindet. Das heißt, ich brauche, ist natürlich auch eine Typsache. Ich bin einfach einer, der mit Low Carb relativ gut performen kann. Das ist für mich funktioniert. Ich habe da keine Energielevel-Probleme oder ich habe keine Cravings. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf den nächsten Refeed warte oder so. Ich habe ja auch kein Kaloriendefizit. Also wenn du 1,76 Meter groß bist, wiegst 83 Kilo, es sind jetzt 3800 Kalorien nicht wenig. Da können auch mal 4000 oder 4200 Kalorien drin sein. Das kriege ich alles relativ kompensiert. Die einzigen Kohlenhydrate, die direkt zugeführt werden, sind die nach dem Training und die schwanken zwischen 30 und 60 Gramm. Wenn das Training vom Volumen her okay normal ist, dann sind es 60 Gramm. Wenn das Volumen ein bisschen niedriger ist und eher ein bisschen kraftlastig, dann reichen mir auch 30 Gramm direkt nach dem Training. Und das, was im Laufe des Tages an Kohlenhydraten reinkommt, das wird nicht bewusst gesteuert, das ist ja kein ketogener Ansatz, das heißt am Ende kommen dann durch Gemüse, Nüsse, Milchprodukte hast du dann am Ende von einem Trainingstag irgendwo zwischen 90 und 100, 110 Gramm Kohlenhydrate an trainingsfreien Tagen, wo dann vielleicht nur ein Cardio stattfindet, sind es zwischen 60 und 80 Gramm. Also die Differenz bei den Kohlenhydraten, die liegt eigentlich dann immer nur dem Post-Workout-Shake geschuldet, je nachdem wie viel Gramm Maltodextrin dort drin ist, ist die Tageskohlenhydratmenge etwas höher. Und das läuft so ganz gut durch, was ich jetzt mittlerweile seit wenigen Monaten mache, und das ist eigentlich auch eine ganz gute Sache, alle 7, 8, 9 Tage habe ich immer noch einen Kohlenhydrat-Refeed. Und der tut mir eigentlich ganz gut, von dem zähle ich dann auch über die nächsten Tage. Das funktioniert ganz gut. Das ist natürlich jetzt keine Binge-Eating-Attacke mit Gummibärchen und allem drum und dran. Nee, es ist wirklich einfach so langweilig, wie es sich anhört. Das ist dann halt einfach zwischen 350 und 400 Gramm Kohlenhydrate in Form von Reis, Kartoffeln, glutenfreien Nudeln. Alles, was ich in den Mengen gut verdauen und vertragen kann, was dann auch dementsprechend schmeckt. Das sind dann nach dem Training sind es noch 2 Mahlzeiten plus der Shake und dann habe ich die Menge abgedeckt. Ich gehe damit gut ins Bett, ich stehe damit am nächsten Morgen gut auf, habe keine Verdauungsprobleme, habe jetzt nicht auch wahnsinnig Wasser gezogen. Ich bin dann am nächsten Morgen vielleicht ein Kilo schwerer als sonst und das baut sich dann über die nächsten Tage wieder ab. Aber ich habe ein bisschen an die Purzel würde ich sagen, etwas mehr Pralität. Und da hast du dann einfach ein bisschen den Glykogenspeicher noch voll. Konnte ich mir jetzt erlauben, wieder zu machen, nachdem ich jetzt lang wirklich nur Low Carb gefahren bin. Da war nichts mit Refeed oder sonstigen Sachen. Das war einfach straight durch den ersten Teil, den ich jetzt gerade erzählt habe. Und der andere, muss ich sagen, von der Optik her merke ich da gar nicht so viel davon. Also der macht mich jetzt weder leaner, noch hilft er mir jetzt irgendwie wahnsinnig nochmal Muskeln aufzubauen oder sonst was. Was er mir hilft, ist ein bisschen Regeneration und Performance. Da merke ich einfach, dass dieser Refeed mit den Kohlenhydraten mir noch ein bisschen so einen Performance-Boost einfach bringt, von dem ich die nächsten Tage dann immer ein bisschen zehren kann. Und das ist einfach so ein Spiel, das ich im Auge behalte. Das hat sich jetzt einigermaßen eingependelt und auf dem Kurs bleibe ich jetzt erstmal, bis ich merke, okay, es funktioniert gerade jetzt. Das wird nicht besser, es wird aber auch nicht schlechter. Wenn es auf dem Level sich einpendelt und ich damit eine Wettkampfvorbereitung machen kann, du, dann bin ich total zufrieden. Dann ist das völlig in Ordnung so.
Ne? Ja, also das klingt für mich grundsolide und vor allen Dingen auch einfach. Ja, also ist einfacher, ist immer gut. Und ich weiß von dir, dass du qualitativ hochwertige Nahrung inhalierst und insofern ist das eigentlich auch tatsächlich immer das Wichtigste hier. Ja.
Also es ist gut praktikabel, ich kann das gut umsetzen, es sind Lebensmittel dabei, wo ich insgesamt einfach auch mag, ich muss mich nie zum Essen zwingen, ich mag die Mahlzeiten, die ich esse, diese Ernährungsform gibt mir aber auch mal die Möglichkeit, wenn ich schnell was essen muss, dann geht das halt auch relativ schnell. Also wirklich die schnellste und liebsteloseste Varianten sind dann halt einfach, du nimmst jetzt halt einfach kurz Schinken, Käse und ein Stück Gurke, dann hast du deine Mahlzeit. Wenn du mehr Zeit hast, dann kannst du dir ein Fleisch anbraten, kannst du Eier machen, kannst du noch Gemüse direkt verarbeiten und mit kombinieren und alles, was halt eine Form von Kochen und Zubereitung verlangt, ist natürlich klar, das geht. Aber alles, was so ein bisschen Handsnack-mäßig funktioniert, ist in der Ernährungsform halt auch super. Du kannst das Zeug überall mit hinnehmen. Es ist kein Problem, Nüsse zu transportieren, es ist kein Problem, Skier irgendwo mit hinzunehmen, solche Sachen. Also ich muss jetzt nicht Hähnchen mit Reis in der Tupperschüssel rumtragen und im Sommer dann schauen, oh, wo geht's vielleicht kaputt und wo setzt du dich hin, das zu essen, weil es halt irgendwie die Leute belästigt. Also es ist einfach im Alltag umzusetzen, finde ich, ist absolut unstressig. Also ich denke, wenn du das hinbekommst, kriegt jeder eigentlich hin, sage ich jetzt mal.
Das denke ich auch. Ist gerade witzig, weil du das sagst, mit dem die Leute belästigen. Das kommt ja auch immer drauf an, wie es jetzt gewürzt und zubereitet ist. Also so ein gegrilltes oder gebratenes Hähnchen per se mit Reis wird nicht riechen. Aber wenn jetzt, ich habe das mal erlebt, da hat man so ein tierisch dicker Gewichtheber in der Bahn sein Hähnchen Cacciatore ausgepackt, ja. Und das war schon mal was anderes, aber das sind dann so die Highlights, die du dann kriegst. Lass uns mal in die offene Fragerunde einsteigen, weil ich die ganz interessant finde. Es sind eine ganze Reihe an Fragen haben sich gesammelt. Ich fange mal mit der für mich interessantesten an. Vielleicht auch für dich. Und da wird gefragt, ob's mal ein gemeinsames Training mit uns beiden geben wird, das gefilmt wird und dann online gestellt wird. Werdet ihr mal zusammen trainieren? Also ich sage da gleich mal dazu, da bin ich grundsätzlich nicht abgeneigt. Es wäre ja dann auch das erste Mal, dass wir das miteinander machen. Und ich weiß nicht, was sagst du? Könnte man eigentlich mal anpeilen. Ne? Ich bin ja nun auch öfter in Stuttgart.
Und ja, da hast du mal was gesagt, ja. Ja, okay. Also ich wäre da mega dafür. Also ich finde, das Ganze schreit eigentlich schon förmlich danach, dass man das mal machen müsste. Von meiner Seite kein Ding.
Das werden wir mal machen. Also wir werden im März jetzt nicht mehr, aber aller Voraussicht nach im April, so in der Zwischenzeit, Zwischenphase zwischen zwei Wettkämpfen, werden wir noch einmal in Stuttgart aufschlagen. Wenn nicht, ist es im Mai so. Ja, wenn nicht, ist es im Mai so. Da ist es relativ sicher, weil da haben wir noch mal 4 Wochen zwischen den einzelnen Wettkämpfen. Und da bin ich schon der Meinung, dass wir das mal miteinander machen könnten. Die Kraftmanufaktur, da wo wir uns aktuell in Stuttgart immer treffen, weil man regelt zu einem Posing-Workshop und gemeinsamen Training, die ist ja da sowieso aufgeschlossen. Du kennst die ja auch, ne?
Da ist doch, das ist ja die Anlaufstelle von Goran, ne?
Ja, das ist von Goran und Philipp, ja. Und das ist ja meine neben München, meine Athletenkaderschmiede, witzigerweise. Ich habe aus der Kraftmanufaktur 1, 2, 3, 4, 5 Athleten mittlerweile schon bekommen. Und die dann...
Spricht das jetzt für dich oder spricht das gegen die Kraftmanufaktur?
Ich würde sagen, es spricht zuerst mal für mich. Ja? Und die kommen ja mit einer sehr guten athletischen, im Krafttrainingsbereich, mit einer sehr guten athletischen Grundlage. Klar differiert das, was ich denen in Sachen Ernährung und Training dann vermittle, weil die kommen ja, um Bodybuilding-Wettkämpfe zu machen. Sehr, sehr stark. Sehr, 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 sehr stark. Differiert das von dem, was dort vermittelt wird. Da ist ja im Wesentlichen der Ansatz von Wolfgang Unsel, der dort auch weitergegeben wird, der, wissen wir beide, dass der gut und dass der auch effektiv ist. Und ich weiß nur, dass der Philipp, der Goran, der Etienne und auch Markus wiederum, die dort arbeiten, wenn die Körperfaltenmessungen noch regelmäßig dann auch durchführen bei den Klienten, die auch dann bei mir sind, völlig überrascht sind, wie schnell die Leute Körperfett verlieren. Ja. Und wie das dann auch am Ende aussieht. Also das spannende Geschichte, das behalten wir mal im Auge. Ich kläre das im Laufe der nächsten Woche mal auf, Markus, und dass wir ein Datum haben dafür. Ja.
Und das ja, das klingt total gut. Die Einrichtung ist ja ohnehin fantastisch. Die sind ja phänomenal ausgestattet. Da gibt's ja gar nichts. Und ich kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, dass die Jungs und Mädels, die aus der Ecke kommen, dass die natürlich eine athletische Grundausbildung haben, was natürlich Technik und Performance betrifft, da bist du dankbar dafür. Also denen musst du dann nicht noch schwer irgendwelche Langhandel-Movements beibringen. Da kommen die schon. Das können die schon richtig gut.
Ja, das sind schon jetzt auch Sachen, das wünsche dir als Trainer, dass jemand so kommt. Aber letztendlich hast du hier im Wettkampfbereich auch durchaus mal beides. Also ich habe auch eine Athletin aus Stuttgart ins Coaching reingenommen Anfang Dezember, die überhaupt noch kein einziges Mal im Fitnessstudio trainiert hat. Kein einziges Mal. Und
ja, wie geht denn das, Olaf?
Ja, tja, ich frage mich das auch, aber wie die Welt ist klein und sie und eine sehr erfolgreiche Masters-Athletin von mir teilen denselben Friseur in Stuttgart.
So wie wir beide, ne? Genau.
Und da hat sie das eben gesehen und hat sie gesagt, das möchte sie jetzt machen. Und ich sag jetzt mal so, das Bikini-Klasse ist es nicht leicht, aber es ist sicherlich leichter, in die Bikini-Klasse mit einem entsprechenden Trainingsvorlauf reinzukommen, als wenn man jetzt in irgendeiner anderen Klasse macht. Und aber eben, das ist, da fange ich natürlich bei Zero an. Das hat seine Vorteile. Mhm. Vorteil Nummer eins ist, ich kann mir das von vornherein so mit ihr zurechtlegen, wie es für einen Wettkampf wichtig ist. Da gibt's dann nicht, wir hatten das Thema vorhin im Warm-up, ich will doch lieber noch Klimmzüge oder das machen. Die machen halt einfach das, was du ihnen sagst. Ja, da kommt auch keine Nachfrage oder irgendwas. Wobei ich dazu sagen muss, die Leute, die bei mir trainieren, wissen, dass ich erkläre das auch alles sehr, sehr gerne. Nur nicht neunmal das Warum. Ja, das ist jetzt nicht sehr zielführend. So, wenn du jetzt natürlich einen schon ausgebildeten Athleten hast, der weiß aber auch, wie sich Lasten bewegen lassen, der weiß vor allen Dingen, wenn du dem ein Konzept, einen Trainingsplan übermittelst, wie es geht, das weiß er einfach, der weiß, wie er es umsetzen muss. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Was ein Nachteil ein bisschen ist, die sind schon arg eingeschliffen oft, die können sich nicht vorstellen, das was anderes, ich sag's jetzt mal ganz fiktiv, als freies Flachbankdrücken für die Brustentwicklung noch genauso effektiv sein könnte. Ne?
Ja. Und das ist traumhaft. Ich hab's richtig vor Augen. Ja, toll, red bitte weiter.
Ja, und das hattest du ja auch in dem anderen Podcast, wo du Gast warst, hast das ja auch nochmal explizit gesagt, ne, dass gerade im Bodybuilding es nicht zwingend ein Flachbankdrücken kommen muss, um die Brust zu entwickeln. Ja. Nee. Kann man, ne?
Genau. Ja, absolut.
Das ist es. Die nächste Frage an dich, bevor ich dann auch nochmal auf deinen Fragenreservoir zurückkomme. Was sagst du, da haben wir wieder dieses Thema PR-Aufbau. Da hat jemand eine Studio-Challenge offensichtlich und will die 1000 Pfund knacken, die berühmten aus allen Dreikampf-Disziplinen. Und es ist wohl vom Studio nicht zwingend vorgeschrieben, dass er das alles an einem Tag macht. Aber er möchte das gerne an einem Tag machen und fragt jetzt, wie er das am besten angehen kann. Dass er das wirklich an einem Tag gut durchbringt und wirklich auch dort die besten Ergebnisse erzielt.
Also der möchte die drei Powerlifting-Übungen an einem Tag abprüfen und damit ein Gewichtstotal von 450 Kilo erzielen. Also wenn du die 1000 Pfund meinst, dann wären das die US-Pfund 450 Kilo. Ja,
452, irgendwie, ne, sind das, glaube ich. Gell?
Ja, so viel Zeit muss sein, genau. Ja. Und dann kann man sich das ja mal im Kopf ungefähr mal so grob durchrechnen, wo dann vielleicht so die Verteilung der Lifts sein wird. Wenn der noch nie seine Lifts an einem Tag abgeprüft hat, dann wäre das mal für ihn eine interessante Erfahrung, das mal ein bisschen deutlich vorm Abprüfen mal zu machen, weil du trainierst im Normalfall deine Lifts unabhängig voneinander, also beziehungsweise oftmals hast du ja einen schweren Beuge, einen schweren Hebe, einen schweren Drücktag und hast dann am selben Tag noch vielleicht einen der zwei anderen Lifts als mittelschwere Assistenz eingeplant. Mhm. Aber die wenigsten haben, wobei ich sehe mittlerweile auf Social Media gerade die Trends, dass viele mittlerweile einen sogenannten SBD-Tag haben, Squat, Bench und Deadlift an einem Tag. Ist, glaube ich, aber auch wieder so eine Sau, die durchs Internet getrieben wird. Das hat jetzt irgendein guter Kaderathlet, hat das angefangen, viele machen das jetzt auch. Worauf ich hinaus will, er muss mal ein Gefühl dafür kriegen, hey, wie ist das eigentlich, wenn du alle drei Lifts an einem Tag performst? Wenn du Kniebeuge und Bankdrücken an einem Tag gewohnt bist, dann denkst du, okay, die Welt ist in Ordnung, aber dann hast du noch nicht Kreuzheben als drittes gemacht. Wenn dein unterer Rücken und deine Hüften vom Beugen schon ein bisschen tight sind, dann hast du dazwischen die Bank. Und dann musst du nochmal, nachdem du eigentlich dann deinen Unterkörper eigentlich raus hattest, musst du dann nochmal ans Kreuzheben gehen. Das wäre einfach fürs Kreuzheben interessant zu wissen. Du wirst in deiner Kniebeuge wird's keine Probleme geben, das ist immer der erste Lift. Die Bank wird wahrscheinlich unter einer schweren Kniebeuge auch nicht so viel gelitten haben und wahrscheinlich hast du eh schon in deinem Training Kniebeugen und Bankdrücken vielleicht mal an einem Tag drin, als bisschen als Kontrastprogramm. Das bist du auch gewohnt, aber versuch dich mal ranzutasten an dieses, dass nach dem Bankdrücken das Kreuzheben kommt. Und wenn du jetzt nicht alles an einem Probetag mal ein bisschen erfahren möchtest, sondern auf regelmäßiger Basis, dann programmier doch dir dein Training im Vorfeld mal so, dass du an deinem Bankdrücktag, ob es jetzt der leichte oder der schwere ist, ist egal, dass du da danach noch dein reguläres Kreuzheben machst. Muss nicht mit der schweren Auslastung sein, aber dass du zumindest mal gewohnt bist, nach ein paar ordentlichen Arbeitssätzen auf der Bank, danach dich nochmal für ein Kreuzheben aufzuwärmen. Und das muss, weil du das einfach beherrschen musst. Also du kannst ja nach deinem Bankdrücken noch, weißt du, Herr, was für Übungen noch dazu machen, auch aus dem Unterkörperbereich, aber es ist halt nicht dein Kreuzheben. Und das musst du halt einfach mal ein bisschen gewohnt werden. Ne? Also entweder du legst dir auch so einen SBD-Tag mal zurecht, den du dann auf moderater Intensität einmal die Woche machst und an den anderen zwei, drei Tagen trainierst du alles ein bisschen zerstückelt. Oder du versuchst halt mindestens einmal die Woche nach einem schweren Bankdrücken noch irgendwie dein Kreuzheben reinzuprogrammieren, dass dein Unterrücken und deine Hüfte einfach mal merken, oha Kollege, hier ist jetzt noch ein bisschen Leistung gefordert, das kenne ich so nicht.
Also ich denke auch, dass ich habe das in der Form auch schon gemacht, dass ich denke auch, dass das die richtige Anordnung wäre, ja. Und so.
Also das wäre einfach so ein Ansatz. Das hat jetzt mal noch gar nichts mit seinen Wiederholungen, mit seinem Schema, mit sonst irgendwas zu tun. Ja. Da geht es jetzt einfach mal nur um die Auswahl der Übungen am Tag, weil das ist mal wirklich das Grundlegende einfach. Mhm. Wiederholungen, Schema und so weiter, das ist nachgeordnet. Mhm. Die Kombination deiner Wettkampfübung über die Woche, wie stückelst du das sinnvoll zusammen, das macht schon nochmal wahrscheinlich den größten Anteil aus, gerade für Leute, die noch keinen kompletten KDK kennen und das noch nicht so einschätzen können.
Ja. Ich denke auch, dass das bei dem ganz gut aussieht. Er hat schon mal seine Leistungen, die er so einzeln bisher gebracht hat, mal dahinter geschrieben und das scheint für mich also schon eine sehr realistische Geschichte zu sein. Also 145 in der Bank, 190 beim den Deadlifts und 160 bei den Kniebeugen. Klar, ist da noch ein bisschen Luft auch nach oben, aber das scheint mir realistisch. Ne? Du musst es aber eben dann halt auch an dem Tag X eben alles mal bringen erstmal. Das ist ja immer das Problem. Mhm. Ja. Und wir wissen selber, wie das ist bei den, du hast genug Powerlifting-Wettkämpfe gemacht. Ich habe Leute schon auch darauf vorbereitet. Du musst auch, wenn du es wirklich drauf ankommen lässt, auch erstmal so einen Sicherheitsversuch machen, ne? Und dich nicht gleich in dieses Höchstmögliche dort rein manövrieren. Ne?
Und, ja, natürlich. Also dein erster Versuch, dein Opener, der muss wohl gewählt sein. Also meistens ist immer eine ganz gute Hausnummer für den Opener. Dein bestes Dreier RM ist eigentlich so eine ganz gute Hausnummer für deinen Opener oder dein Vierer RM, wenn du es konservativ machen willst. Also wenn du 200 Kilo für dreimal solide heben kannst, das wäre noch eine vierte Wiederholung gegangen, dann nimmst du das mal als dein Startgewicht und dann kannst du gucken, Versuch 2, Versuch 3. Kannst du davon dann so ein bisschen abstrahieren. Ist immer ein bisschen tückisch, das mit dieser Rep-Max-Formel auszurechnen, weil die ist halt einfach nur trockene Zahlenakrobatik, aber ist manchmal auch keine schlechte Hausnummer, mit der mal auszurechnen. Der ist jetzt aber ja ein sehr starker Bankdrücker in Relation und Das heißt, wenn er dann auf der Bank abgeliefert hat, dann muss er noch ans Kreuz heben, wo jetzt leistungsmäßig nicht so eine hohe Dichte da ist, wie es auf seiner Bank. Da muss er halt herausfinden, ist er dann auch noch so focused, dass er halt fürs Kreuzheben abliefern kann. Weil viele freuen sich wahnsinnig aufs Kreuzheben. Also die wollen die Kniebeuge hinter sich bringen, die Bank geht so. Und meistens sind Leute, wo die Bank so okay ist, bis nicht ganz so okay, sind meistens die Hölle gute Kreuzheber. Und das ist dann halt einfach so eine psychische Komponente. Wenn dann natürlich dein Top-Lift das Bankdrücken ist und du danach nicht mehr so viel Drive hast noch für dein Kreuzheben, dann hab das mal irgendwie in deinem Training mal ein bisschen implementiert, dass du das gewohnt bist, da jetzt nochmal was abzurufen.
Ja, also das ist ja auch immer das, was ich sage. Man muss das erstmal an einem Tag alles gemacht haben. Dass wenn man die einzeln bringt, die Leistung, dann bedeutet das noch lange nicht, dass man die auch am Tag X, wo alles zusammen gemacht wird, genauso bringt. Und deshalb ist es besser, wenn man sein Personal Best in diesen Einzeldisziplinen vorher mal noch ein bisschen hochschraubt, bevor man das versucht. Ja, weil dann kommt nämlich auch ganz leicht so ein mentaler Druck auf, wenn du merkst, du hast jetzt heute 10 Kilo weniger gebeugt, jetzt sind es auch noch 10 Kilo weniger im Bankdrücken und es hätte eigentlich sowieso gerade erst für die 452,3 gereicht. Na? Und dann merkst du, ups, jetzt muss ich ja beim Kreuzheben noch mehr machen, als ich eigentlich ursprünglich gemacht hätte. Deswegen sollte das gut vorbereitet, gut durchdacht sein, natürlich die Frustrationstoleranz flach halten dabei. Ja. Auch noch eine wichtige Geschichte.
Ja, ja, schon. Also meistens ist ein Anfänger damit gut beraten, wenn er sich im Vorfeld wirklich, wirklich gute Gedanken über seinen Opener macht. Ein Fortgeschrittener darf sich in der Vorbereitung immer Gedanken über seinen dritten Versuch machen. Der weiß schon, was er für einen Opener nehmen wird. Das ist eigentlich wahrscheinlich schon vor der Vorbereitung teilweise schon klar. Aber darüber muss sich ein Anfänger Gedanken machen. Ein Anfänger sieht oftmals das ganze Feld von hinten, der denkt, das muss am Ende dabei rauskommen, der rechnet schon in seinem kompletten Total, aber der muss erstmal seine Opener sauber aufgestellt haben und alles, was dann kommt, ist on top. Und den Opener einfach ein bisschen konservativ wählen. Bei so einer Veranstaltung beeindruckst du keinen, wenn du schon bei deinem Opener nur 2:1 gültig bekommst, weil du die Kniebeugetiefe nicht getroffen hast, weil du gemeint hast, du musst jetzt schon einen schweren Opener bringen. Das ist nicht gut. Das ist auch psychisch nicht gut. Macht keinen Sinn. Der Opener muss dir immer einen Ticken zu leicht vorgekommen sein, dass du beim zweiten, beim dritten noch fresh bist.
Ja. Also, ihr seht, das ist nicht kompliziert. Es ist aber komplex. Und deswegen sollte man das Ganze gut durchdacht dann auch tatsächlich angehen. Ne? Markus, du hast auch bei dir noch ein paar Fragen?
Ja, ich gehe gerade immer ins Gespräch mit Leuten, die es auch schon ein bisschen länger betreiben. Wie viel Spaß muss Training machen?
Gute Frage.
Das klingt jetzt zuerst mal so ein bisschen, ja klar, Training muss Spaß machen oder Training macht mir Spaß, sonst würde ich ja nicht trainieren, sonst wäre ich ja nicht in diesem Sport irgendwo drin verwurzelt. Aber es ist für mich immer so eine Aussage wie, wenn Leute, die einen Job machen, den sie wirklich, wirklich mögen und vielleicht auch mal ihren Job gewechselt haben und sagen, ich habe jetzt mein Hobby zum Beruf gemacht und das macht mir Spaß, wo man dann aber weiß, ja gut, aber bei 70 Stunden Spaß in der Woche ist vielleicht dann tatsächlich nicht immer alles 70 Stunden Spaß, auch wenn dein Job dir prinzipiell mal Spaß macht. Und so ist es halt beim Training auch. Also Training bereitet dir prinzipiell Freude und erfüllt dich, aber nicht jede Trainingseinheit macht Spaß. Und wir haben das mal so ein bisschen rumschonkliert und wir sind dann so auf so ein Verhältnis gekommen, obwohl ich immer kritisch zu irgendwelchen Verhältnissen und Ratios stehe. 2/3 deines Trainings kann Spaß machen, 1/3 ist zäh und schwer. 1/3 sind die Trainingseinheiten, wo dich dein Umfeld, dein Lifestyle, dein Job, dein Stresslevel außerhalb vom Training etwas davon abhält, zu sagen, okay, heute voll motiviert reingehen. Und da ist auch mit enthalten, diese Einheiten, wo dir das Training schwer vorkommt, wo dir die 80 Kilo heute schwerer vorkommen als letzte Woche, vielleicht die 85 Kilo. 1/3 ist zäh und schwer, da bist du froh, wenn die Trainingseinheit vorüber ist. Das soll nicht heißen, dass du nicht gut performt hast. Also du lieferst trotzdem so ab, wie es dir eigentlich an dem Tag im Plan steht oder wie du das ungefähr vorgehabt hast. Aber es ist ein bisschen Grinder-Training, es ist ein bisschen zäh. Bis auch am nächsten Tag musst du dich immer noch ein bisschen mehr von diesem Training erholen, vielleicht als an den anderen Tagen. Aber zwei Drittel davon könnte oder sollte Spaß machen und mit Erfüllung was zu tun haben. Weil ich würde sonst behaupten, wenn das Verhältnis anders liegt über einen zu langen Zeitraum, dann bist du raus. Also wem es weniger als die Hälfte der Einheiten Spaß bereitet, weiß ich nicht, wie die Langlebigkeit in dem Sport sein soll. Kann ich mir nicht vorstellen.
Also ich sehe es auch so. Ich habe mir jetzt über die Einteilung, wie du sie jetzt gesagt hast, die finde ich sehr treffend, habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Aber das mit dem zwei Drittel, ein Drittel ist gut. Das ist dieselbe, weißt du, das ist ja im Grunde genommen, Markus, dieselbe Frage wie mit was machst du, wenn du mal nicht motiviert bist? Das geht genau in dieselbe Richtung. Ja. Und wenn es mir Spaß macht, bin ich motiviert. Ich hab immer Bock auf Training. Mich musst du sogar einbremsen. Jetzt sogar trotz der Tatsache, dass ich ja nicht mal ansatzweise 100% auch geben kann und weit davon entfernt bin, das so zu trainieren, wie ich möchte, jetzt so im Laufe dieses ganzen Erkrankungs- und Genesungsprozesses. Auch trotzdem habe ich eine wahnsinnige Lust darauf. Und dann macht das einfach auch Spaß, wenn ich diese Motivation mitbringe. Wenn es mir nicht gefällt, wenn es mir keinen Spaß macht und ich will das mal noch erweitern, was du eben sagtest, es aus reiner Zweckmäßigkeit tue, nur aus reiner Zweckmäßigkeit, dann wird das nicht auf Dauer funktionieren. Ja, und deswegen finde da was, was dir wirklich Freude bereitet, auch beim Sport. Vielleicht ist es gar nicht das Krafttraining, vielleicht boxst du lieber, vielleicht läufst du lieber oder vielleicht machst du lieber Tabata, ja, aber möglicherweise bist du aber auch ganz gut in einem Samba-Kurs aufgehoben oder Zumba oder wie das heißt. Und das ist für mich sind diese Dinge alle vollkommen in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung für mich. Und deswegen immer dort auch mal ein bisschen gucken. Und oft wird ja dann das Ding bemüht, wenn die Motivation fehlt, / könnte man auch sagen, wenn der Spaß fehlt, greift dann die Disziplin. Das trifft für mich persönlich nur auf Wettkampfathleten zu, die einen Termin haben. Jemand anders, der nicht wettkampforientiert trainiert, dem wird Disziplin dort auch nicht helfen. Ja. Weil für was? Ja, und das ist eben auch der Grund, warum ich sage, sich dort regelmäßig umzuschauen und nicht zu glauben, dass das alles in Stein gemeißelt ist. Genauso wenig wie viermal in der Woche Training in Stein gemeißelt sind. Das ist auch nicht. Ja.
Und, ja, absolut. Ja. So. Und es gibt ja auch Leute, du hast es gerade schon angesprochen, vielleicht bist du auch irgendwie tatsächlich ein bisschen unglücklich in dem Sport oder innerhalb von diesem Kraftsportsegment bist du ein bisschen unglücklich und möchtest da vielleicht mal was Neues erleben. Also wenn du jetzt halt, keine Ahnung, jahrelang auf dem Bodybuilding-Trip warst, aber jetzt nie wirklich Bühnenambitionen gehabt hast, vielleicht ist dieses Bodybuilding-Training für dich dann irgendwann mal zu Ende erzählt, diese Geschichte. Aber du bist jetzt nicht so open-minded, dass du sagst, boah, na, gucke ich mir mal vielleicht doch CrossFit an oder Powerlifting. Ich weiß es nicht. Also vielleicht musst du innerhalb vom Mikrokosmos Kraft- und Handelssport vielleicht tatsächlich mal ein bisschen das Lager wechseln oder dir mal was anderes anschauen. Entweder um Freude daran zu finden und neue Motivation, fuchst du dich da rein, möchtest du da drin mal aufgehen oder kehrst du wieder zurück und sagst, nee, ist es auch nicht. Ich habe vielleicht gerade einfach nur so ein bisschen einen Hänger. Denn wenn dir dein Training zu selten, zu wenig Freude und Spaß bereitet, dann liegt es wahrscheinlich aber auch am Erfolg, weil wann macht uns das Training Spaß, wenn wir erfolgreich sind? Also wenn wir entweder im Spiegel gut aussehen nach einem Training oder während einem Training und einfach optisch sagen, hey, war jetzt ein bisschen hartes Training, aber hey, jetzt zieh ich Hemd aus, steh vor dem Spiegel, post mal ein bisschen, verdammt sehr gut aus. Also das ist Erfolg. Oder du hast zwei Wiederholungen mehr gemacht, das ist auch Erfolg. Aber wenn beides längerfristig ausbleibt, ja, für was, Olaf? Also, wie kannst du dir dann Freude und Erfüllung holen, wenn Erfolge nicht da sind? Also, dann bist du dann nämlich irgendwann einer von denen, die unreflektiert seit Jahren ins Fitnessstudio rennen, immer ihren gleichen Schrott runter trainieren, keinerlei Progress mehr haben, gar nichts, aber es halt irgendwie noch machen. Irgendwie halt noch
eben,
machen.
Eben, und das sind dann auch die Diskussionen über Motivation und Disziplin sind vollkommen müßig. Ja, die sind vollkommen müßig, weil am Ende des Tages geht's doch wirklich darum, dass du was findest, was dir Spaß macht und mit dem du dich beschäftigen kannst, ne? Vielleicht in dem Rahmen dir deinen Horizont erweiterst. Ich habe auch einige Klientinnen und Klienten im sogenannten Lifestyle Coaching, was bei mir immer noch normales Personal Training heißt. Und ich habe ja viele, aber einige von denen, denen macht es auch keinen Spaß. Ja, aber die kommen eben auch nur einmal in der Woche, weil sie sagen, das ist mir wichtig, ich brauche das, wichtig für mein Wohlbefinden, wichtig für mein Stützsystem und all diese Dinge. Und das ist auch in Ordnung. Die machen dann aber den Rest der Woche eben nichts oder was anderes. Auch das ist okay. Thema ist einfach, dass man niemanden irgendeine Meinung aufzwingen sollte. Genauso wenig, wie man jemanden eine Sportart aufzwingen kann. Und nur weil ich glaube, dass es das Beste für mich ist, heißt das noch lange nicht, dass es das Beste für dich ist. Ja. Und das ist sehr, sehr, sehr häufig einfach auch heutzutage Social Media geschuldet, was da auch wirklich für ein unsäglicher Blödsinn dann auch noch rüberkommt. Ne? Ja, Markus, von deiner Seite, weil ich habe noch eine Frage zum Abschluss dann, aber erstmal noch von deiner Seite. Hast du noch eine, die dich beschäftigt?
Ja, auch so ein bisschen in der medialen Denkfabrik, wo ich im Austausch mit ein bisschen anderen Leuten stehe, ja, ist jetzt nicht immer nur, dass mir irgendwas auffällt, sondern mir fällt was auf, ich spreche es mit anderen mal an und wenn dann die Rückmeldung kommt, ja, stimmt, kann man es tatsächlich mal besprechenswert. Es geht immer mal wieder in der Trainingsplanung darum, wenn Muskelgruppen sich überlappen. Also sprich, du machst Übung X und du machst Übung Y und beide haben zwar an sich eine andere Ausrichtung, aber sie haben eine Schnittstelle gemeinsam. Das wäre jetzt zum Beispiel der untere Rücken. Nehmen wir meinetwegen
Größte
Kreuzheben und Knie.
Schwäche,
Kreuz.
ja. Größte Schwäche eines jeden
Genau.
Trainingsplanes, ne? Ja.
Genau. Also überlappende Muskelgruppen. Also ich spreche jetzt nicht mal unbedingt von einem Weak Link, dass jetzt irgendein Muskel in diesem System komplett unterrepräsentiert ist oder blockiert und nicht feuert oder sonst irgendwas. Ich rede einfach davon, das, was du über die Woche machst, hat immer anteilig überlappende Muskelgruppen. Wie wird was zum Volumen dazugerechnet und was schlägt sich wirklich gegenseitig K.O.? Und ich für meine Trainingsplanung habe das immer so gehandhabt, überlappende Muskelgruppen interessieren mich nur bei Fokus auf Kraft. Also sprich, wenn ich zweimal die Woche hochgradig Kniebeugen und Kreuzheben perform, muss ich aufpassen, was die Überlappung betrifft. Auch was meine Assistenzübungen betrifft. Das bringt mir aber nur beim Thema Kraft eher ein Problem. Bei Hypertrophie eher weniger. Wenn ich jetzt heute in Brusttraining reingehe auf Hypertrophie und hab noch aus dem letzten Trizeps-Training, den ich jetzt zwar auch für mein Brusttraining heute brauche, aber habe noch so einen moderaten Trizeps-Muskelkater, dann wird der mir jetzt mein Brusttraining nicht komplett kaputt machen. Wenn ich zwischen 8 und 12 Wiederholungen trainiere, kriege ich das auch noch mit einem leicht ermüdeten Trizeps hin. Wohingegen aber, wenn ich schwere Dreierwiederholungen im Powerlifting-Style auf der Bank abliefern muss, da kann mir mein ermüdeter Trizeps zum Verhängnis werden. Das ist dann wahrscheinlich der Unterschied zwischen ich schaffe zwei anstatt drei Wiederholungen. Aber für einen Hypertrophie-Reiz im Schrägbankdrücken mit Kurzhanteln ist so ein Trizeps, der noch ein bisschen ermüdet ist, eher zu vernachlässigen. Weil ob es dann nachher 10 oder 11 Wiederholungen gewesen sind, mit 95% Auslastung oder mit 98% Faserauslastung, egal, spielt nicht so eine große Rolle. Also zurück. Überlappende Muskelgruppen spielen bei mir nur, wenn ich über Kraft nachdenke, eine Rolle, spielen bei mir aber bei der Hypertrophie keine Rolle. Wie siehst du das?
Ich sehe es genauso wie du. Ich bin der Meinung, also zuallererst mal ist es sehr, sehr wichtig, dass man nicht versucht, auf Teufel komm raus, das so zu perfektionieren, dass es immer funktioniert, weil daran wird man kläglich scheitern. Das hast du immer das Problem, dass Muskelgruppen, beteiligte Muskeln oder wie auch immer, sich da überlappen. Das ist immer so. Rücken, Beine ist so ein Thema, ja. Die Druckübungen, selbst wenn du die Arme dann ein bisschen abtrennst oder mischst, dann hast du es trotzdem mit dabei, ja. Und das bedeutet aber nicht, ich mache keine Fortschritte. Das heißt nur, dass die Muskulatur einfach nochmal mit involviert wird. Also, wichtigster Punkt, nicht versuchen, das zu Tode zu perfektionieren, denn dann wird man scheitern. Sehr wahrscheinlich zu wenig machen, ja. Zweitens, Der Körper wächst mit seinen Aufgaben. Es ist manchmal bei all dem, was jetzt auch propagiert wird, wir hatten mal eine andere Phase zwischenrein, die fand ich besser, aber momentan befinden wir uns wieder in so einer Phase, überlaste dein Zentralnervensystem nicht, mach dieses nicht, mach jenes nicht, trainier nicht zu viel und so weiter und so fort. Ich möchte mal jetzt hier so eine ganz ketzerische Frage in den Raum reinwerfen, die dieses Thema mit inkludiert. Was spricht denn dagegen, einfach mal so viel wie möglich zu trainieren eine Zeit lang und zu gucken, was passiert? Der Körper wird schon packen, der wird schon aushalten, der wird schon schaffen. Und wenn er es nicht schafft, meldet er sich und dann kannst du es immer noch runterfahren. Also ist es auch damit gleichbedeutend, dass das keinerlei Rolle spielt, was sich wie viel überlappt. Es gehört einfach dazu, weil unser Körper ja niemals isoliert funktioniert, sondern immer als ganzes System. Das muss man dabei sehen. Gell? Ja, denk an Apachiev, ne? Weißt du ja, was der gesagt hat, ne? Das hättest du mir mal
Was hat
erzählt.
aber,
Das hättest du mir mal erzählt.
ja.
Der hat gesagt, der lässt die Leute einfach so viel trainieren, wie es irgend geht, und der Beste bleibt übrig.
Ja, klar, das ist natürlich die Auslese- und Sortierfunktion eines bulgarischen Gewichthebersystems natürlich. Ja, ich weiß, welchen Ansatz du damit auch pushen möchtest. Also mein Hauptargument für diese Sache mit überlappenden Muskelgruppen oder nicht, ist einfach der: Du kannst kraftmäßig dreimal die Woche Ganzkörper trainieren und wirst Fortschritte machen. Und auf der anderen Seite vom Spektrum steht ein Sechser Bodybuilding Bro Split, wo du versuchst, das zu machen, was du gerade gesagt hast, dieses Ausperfektionieren. Ah, warte mal, heute mache ich nur hintere Schulter und vordere, aber nicht die seitliche Schulter, weil ich muss ja morgen wieder Bankdrücken machen, da brauche ich mehr die seitliche Schulter. Verstehst du? Dieser komplett nur noch den Körper als isolierte Teile zu betrachten und auf der anderen Seite ihn als ganzheitliches System zu betrachten. Und ein Ganzkörpersystem wirst du eher auf Kraft erfolgreich lang trainieren können, wird wahrscheinlich besser funktionieren, zeigt einfach auch die Geschichte. Und du hast hier nicht so ein Problem. Also natürlich musst du jetzt nicht 3, 4 Mal die Woche Ganzkörper Vollgas trainieren, aber du hast hier Überlappungen als völlig akzeptable Tatsache. Und auf der anderen Seite, wenn es dann wieder um Hardcore Bodybuilding Traditions Bro Science Planung geht, da hast du dann wieder dieses: Oh nein, nein, das kannst du jetzt heute nicht machen, weil du musst ja morgen wieder das trainieren und das überlappt sich und das häuft dann zu viel lokale Ermüdung an und so weiter. Das funktioniert nicht. Das ist wie Sudoku spielen mit dem Körper. Irgendwo berührt sich's immer und funktioniert nicht. Das musst du dann halt einfach zulassen und einfach auch mit Geduld und Sorgfalt dein Volumen da langsam hochfahren. Du musst dich ja da nicht von heute auf morgen reinzwängen in was. Aber du sagst auch, gib dem Körper Zeit zum Anpassen, der wird sich auch anpassen, weil es wird nicht das perfekt aufgedröselte System einfach geben, das funktioniert nicht. Die Leute gehen im Schnitt 4-mal die Woche trainieren, gehen stundenlang trainieren, anderthalb, und in der Zeit muss etwas abgeleistet werden. Guck halt vielleicht, dass du es mit einigermaßen Abwechslung zueinander machst. Und die meisten Splits gehen ja auch in die Richtung, dass man jetzt nicht 2 Tage hintereinander den Oberkörper macht, sondern erstmal den Oberkörper, Unterkörper, Oberkörper wieder, dass man einfach da schon so eine Rotation ein bisschen mitdenkt und das dann auch praktiziert. Aber man kann sich in dieser Diskussion komplett verlieren und am Ende, weißt du, was rauskommt? Kein gescheites Training. Da kommt kein gescheites Trainingsprogramm dabei raus. Wenn man sich da zu sehr mit eigenen Leitplanken um den Kopf aufbaut, das geht nicht.
Vor allen Dingen inkludiert das Ganze ja auch automatisch, dass du immer wieder was Neues probierst und nicht bei einer Sache bleibst, die was bringt. Und hier verweise ich mal auf den letzten Podcast, den ich mit Stefan Kienzel gemacht habe. Den habe ich gefragt. Wir reden jetzt natürlich über Bodybuilding, okay?
Ja,
das
völlig in
ist,
Ordnung.
das ist eben auch wichtig, wobei so weit entfernt sind unsere Sportarten nicht voneinander, weil das sind auch Dinge, die im Powerlifting funktionieren, was ich jetzt sage. Da bin ich überzeugt davon. Ich habe ihn gefragt: Stefan, wie oft periodisierst du mit deinen Athleten einen Trainingsplan? Antwort: Gar nicht. Die sollen alle erst einmal die perfekte Wiederholung bringen. Und wenn ich die perfekte Wiederholung und die perfekte Ausführung habe und daran arbeite, dann wird mein Muskel reagieren, da brauche ich nicht zu periodisieren. That's it. That's it. Ja.
Das glaube ich auch sofort.
Der eine reagiert auf das ganz Schwere, der andere reagiert auf moderate Gewichte. Ich habe Leute, die müssen gar nicht schwer trainieren und sehen wirklich top aus. Das heißt auch wiederum andere, die müssen da richtig reinknattern. Mal als Beispiel einer der besten, wenn nicht sogar der beste deutsche Natural Bodybuilding Athlet, Profi, Master, Mirko Burger, würde man nehmen, Patrick Teutsch und Dani Kubik ist es der Beste mit. Mirko Burger auch aus Stuttgart, der macht zum Beispiel zwei schwere Arbeitssätze pro Übung, das war's. Das war's, aber der macht dann eben halt auch 9 Übungen für den Rücken. Der macht sich da keine Gedanken, was, wann, wer, wie, wo überlappt. Ne? Ja, der zieht das einfach durch und das macht er schon seit Jahren so. Aber das sind dann ja auch so ultra korrekte Ausführungen, dass es eine Freude macht, dahin zu schauen. Ich habe gestern ein Gespräch geführt mit einer Athletin, auch aus Stuttgart, mit Wahnsinn, ne? Die eine von diesen hübschen Zwillingen, die Anna, die war gestern zum Formcheck bei mir und hat gesagt, ja Olaf, du hast recht. Jetzt bin ich erstmal so weit, dass ich in der Lage bin, meinen Muskel mit dem Trainingsplan, den ich habe, zu spüren und auch richtig anzusteuern. Wir haben den Trainingsplan seit einem Dreivierteljahr nicht mehr geändert.
Ja, ich bin auch der Meinung, dass du im leistungsorientierten Bodybuilding Periodisierung gar nicht wirklich brauchst. Das Einzige, was da mehr oder weniger eine Form von Periodisierung darstellt, ist, dass du in gewissen Abständen die Übung austauscht. Also du musst jetzt dein Brusttraining nicht in Sätzen und Wiederholungen wahnsinnig ausgetüftelt periodisieren, aber du musst halt in bestimmten Abständen immer mal wieder Übungen rausnehmen und neu einsortieren, damit einfach ein neuer mechanischer Reiz dementsprechend entsteht. Ja. Aber ja.
Also das sind eben auch diese Dinge, aber das macht ja unseren Sport offensichtlich in der Diskussion tatsächlich auch so spannend. Jetzt komme ich zur Schlussfrage, da müssen wir ein bisschen durchheizen, weil ich muss dann in meiner Mission das Natural Bodybuilding in München voranzutreiben, nehme ich dann los, aber die möchte ich trotzdem noch loswerden. Da freue ich mich jetzt drauf, weil ich habe sie schon beantwortet. Was hält Markus Beuter vom Gendern? Ist hier gefragt worden. Ich weiß auch, von wem die Frage ist, sage ich dir ohne Mikro.
Ja. Okay, gerne. Ja. Ich praktiziere es dort, wo es mir dienlich ist und dort, wo ich es als sperrig und unnötig und nur als Statement sehe, lasse ich es weg. Ich kann es euch natürlich sagen, ich habe in meiner Funktion als Lehrer, habe ich natürlich viel Amtsbürokratie, ich habe viel Korrespondenz mit Eltern, ich habe viel Korrespondenz mit anderen Schulen und so weiter und so weiter. Also es gibt formale und informale Geschichten, wo ich das teilweise berücksichtigen muss. Ich bin auch ziemlich aktiv noch in der ehrenamtlichen Vereinsarbeit und wenn ich öffentliche Texte formuliere, die für die Stadt Tübingen sind, wo unser Premium-Bürgermeister Boris Palmer auch zu Hause ist, man kennt ihn, dann gibt es Texte für die Öffentlichkeit, wo ein Gendern für mich Sinn macht, weil ich brauche gewisse Ohren von gewissen Leuten in bestimmten Bereichen, die sensibel darauf reagieren, ob das gemacht wird oder nicht. Und dann ist es für mich einfach nur ein Skill. Dann ist das für mich einfach nur ein Skill, mich dem zu bedienen, weil ich alle erreichen möchte. Und wenn es damit geholfen ist, dass ich gendere, mache ich das. Ich bin relativ spielerisch. Es kann sein, ich beginne einen Text, wo ich gendere, dass gesehen wird, aha, er nimmt Bezug, ist es in Ordnung. Und dann im Lauf des Textes aus Gründen der Leserlichkeit gehe ich dann aber auch mal wieder in eine binäre Formulierung zurück, einfach um die Texte manchmal weniger sperrig und klotzig zu machen, weil sie dann halt auch, wenn es ein komplexes Thema ist oder so, willst du ja durch weniger Wörter eine bessere Wirkung erzielen und dann ist manchmal Gendern ein bisschen sperrig. Es fördert halt oftmals nicht die Lesefähigkeit. Da gibt es auch ein tolles Beispiel dazu, das aktuelle Buch aus der Hand von Professor Dr. Stefan Geißler, Simon Gavanda und Eduard Isenmann, Hypertrophie-Training aus dem Riva Verlag. Das ist ein hervorragendes Buch, bin damit total zufrieden, das ist ein gutes Basic-Buch, aber da kannst du jetzt auf Amazon dir anschauen, dass da 10 Leute reingeschrieben haben, ja, gutes Buch, aber hier wird gegendert, sorry, nichts für mich. Also wenn quasi in so einer Literatur mal ein Gendersternchen auftaucht, dann merkst du, wie emotional das dann für manche einfach ist. Und ich möchte mich übers Gender nicht emotional unterhalten. Leute, ich habe Deutsch studiert, ich habe Sprachwissenschaften studiert, ich habe Deutsch und Englisch studiert und wenn ich eins gelernt habe, ist Sprache, sowohl gesprochen als auch schriftlich, ist schon seit wir sie verwenden, ein immer wieder dynamischer, sich selbst überarbeitender und sich selbst aussortierender Prozess. Und ob das Gendern da bleiben wird oder nicht, das wird die Zeit zeigen. Aber jetzt mit radikalen und emotionalen Meinungen über dieses Thema bashen oder es ignorieren, wie auch immer, Das zeigt einfach nur, dass die Leute den Gesamtkontext unserer Zivilisation nicht verstanden haben. Es gibt immer mal wieder Trends und Änderungen. Das geht zurück auf Martin Luther, das geht zurück auf den Buchdruck und so weiter. Da gibt es immer wieder sprachliche Einheiten, die sich entwickeln, die wieder zurückgehen, die übernommen werden oder die nicht übernommen werden. So ist das einfach. Und sobald man jetzt hier den Fehler macht und steigt da mit einer Ideologie oder mit einer Emotionalität in dieses Thema ein, ist man der Sache schon auf den Leim gegangen. Und Das ist was, wo ich einfach sage, es hat mit Sprache nichts zu tun. Verwende Sprache so, wie sie für dich eine Funktion hat und wie sie deinem Zweck, deines Appells, du nutzt es ja gezielt in der Regel Sprache, also sei einfach ein bisschen bewusst, hab ein bisschen eine Awareness, wo ist was angemessen. Ich sehe Gender nicht anders, als wenn ich jemanden schreibe, mit dem ich nicht partout bin, Olaf, dann spreche ich den an mit schönen guten Tag, Herr Mann, ich grüße Sie und schreibe Sie groß. Das ist ein Gebot der Höflichkeit und je nachdem, welchen Text du für welche Situation produzierst, muss oder muss nicht gegendert werden. So einfach ist das.
Ja, ich habe es auch gesagt, als ich hier in einer offenen Fragerunde bei Instagram gefragt wurde. Ich habe gesagt, jeder wie er mag. Ich sehe es wie du, es gibt einige Dinge in der Schreibschrift, die diese eine oder andere Sache sogar etwas leichter machen. Wenn ich schreiben kann, Athlet, Sternchen innen, hinten, da habe ich ist ein bisschen abgekürzt, aber ansonsten im Tag verwende ich es nicht, ansonsten nur, wenn ich darauf angewiesen bin. Und wie es immer so ist, und das ist auch, glaube ich, der abschließende und passende Satz hier zur heutigen Episode. Manchmal ist es Fingerspitzengefühl, aber oft hilft einfach gesunder Menschenverstand.
Ja, ein bisschen Empathie und du bist eigentlich auf der richtigen Seite. Hab ein bisschen Empathie, hab ein bisschen mal den Blick über deine Box hinaus, nicht nur den Blick durch den Strohhalm. Versuch mal alles ganzheitlich ein bisschen wahrzunehmen. Denk dich in andere Leute rein und dann treff deine Entscheidung. Dann wirst du meistens eine gute Entscheidung treffen. Geh nicht immer nur von dir aus, wie du das jetzt gut und richtig findest. Sei dir immer bewusst, du bist ein Sender, ein anderer ist dein Adressat, also habe auch ein Gefühl für einen anderen Adressaten, schreibe adressatenorientiert. Willst du jemand erreichen, dem das wichtig ist, also verwende es.
Ja, so ist das. Und damit möchte ich heute auch schließen. Markus, ich sage ganz herzlichen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Das war eine spannende und sehr, 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 sehr unterhaltsame Folge mit dir, mein Freund, und wir haben ja jetzt zwei Dinge vor der Brust, die wir organisieren wollen, müssen beinahe. Einmal gemeinsames Training mit Filmen und zum anderen dann, dass du in ISNI auch die entsprechende Unterstützung kriegst. Da überlege ich mir auch mal was. Du bist ja im Grunde auch Team Stronger Than You, also müssen wir für dich da was tun. Das geht ja gar nicht anders. Ne? Da sage ich danke, Markus. Ich wünsche dir und deiner Familie einen schönen Sonntag. So, und wem die Episode gefallen hat, der kann sehr, sehr gerne ein Like dalassen, abonniert uns, wenn noch nicht geschehen. Rückfragen gerne persönlich an Markus Beuter oder an olafmann.sty oder personal-trainer@gmx.eu und 01737739230 könnt ihr Nachrichten dalassen, Voicemail platzieren, was auch immer ihr möchtet, konstruktive Kritik äußern und natürlich für den nächsten Q&A die Fragen reingeben. Schaut auch bitte noch in die Keynote der Episodenbeschreibung, hier findet ihr unsere Kooperationspartner. Da war einmal Movement Fitness in München, das schönste Studio in München, das schönste Gym mit dem schönsten Ausblick. Schaut vorbei, wenn ihr mich treffen wollt, könnt ihr gerne einen Termin vereinbaren in der Dachauerstraße 192, Movement Fitness and Wellness Club. Und ihr könnt natürlich auch unser Wettkampfteam unterstützen und bei HBN dabei auch ordentlich sparen. Da ist der Code schon voreingestellt. Wenn ihr über den Link in den Shop geht, könnt ihr 15% für eure Supplements schnappen und natürlich auch für Kleidung massiv aussehen, massiv sparen. Mit Massive Soldier, auch da könnt ihr euch die 15% mit dem voreingestellten Code dort schnappen. Bis bald, bleibt gesund, euer Olaf.